Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier im Studio. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Auf dem CDU-Parteitag in Leipzig, der zurzeit läuft, hat die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer die Machtfrage gestellt und ihren Rücktritt angeboten. Genaueres dazu hören Sie gleich. Und während in Leipzig der Bundesparteitag läuft, schauen wir auf den Richtungsstreit in der Partei, der auch auf Landesebene ausgetragen wird, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Weiteres Thema: Gegen den Oberbürgermeister von Frankfurt am Main gibt es massive Vorwürfe. Seine Ehefrau soll ein ungewöhnlich hohes Gehalt bei der Arbeiterwohlfahrt bezogen haben. Er selbst soll von der AWO auch begünstigt worden sein. Auch dazu gleich mehr. Die CDU hält zurzeit in Leipzig ihren Bundesparteitag ab, der mit Spannung beobachtet wird, denn in der CDU rumort es. Die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer steht in der Kritik. Viele in der CDU meinen, die Frontfrauen AKK und Kanzlerin Merkel führen zu wenig und haben die Partei zu sehr nach links gerückt. Gerade eben hat Kramp-Karrenbauer in einer 1,5-stündigen Rede ihre Positionen klar gemacht, sich gegen parteiinterne Rangeleien verteidigt, aber auch mit einer überraschenden Wende am Schluss der Rede. Stefan Detjen ist zugeschaltet, unser Korrespondent vom CDU-Parteitag in Leipzig. Herr Detjen, was genau ist da passiert?
Ja, Annegret Kramp-Karrenbauer, ich habe da ja vor einer Stunde in unseren Informationen am Mittag berichtet, hat eine kämpferische Rede gehalten. Es ist am Schluss das passiert, was eigentlich vorherzusehen war. Die Partei stand auf, es gab langen, lauten Applaus, aber das Ende dieser Rede, das war wirklich überraschend. Nachdem Angela Merkel über mehr als eine Stunde eine Zukunftsvision des Landes entwirft, sich als tatkräftige, willensstarke Führerin ihrer Partei darstellt, endet sie, tja, man kann das fast nicht anders sagen, mit einem Rücktrittsangebot. Das klang folgendermaßen.
Aber ich will an dieser Stelle auch eines ganz offen sagen. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Deutschland, so wie ich es möchte, nicht das Deutschland ist, das ihr euch vorstellt, wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen. Und da lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute.
Tja, da war Schweigen im Saal. Was meinte sie damit? Das sorgt jetzt seit etwa 20 Minuten hier für heftigen Gesprächsstoff hinter den Kulissen. Wollte sie tatsächlich sagen, ich stelle hier mein Amt zur Verfügung, wenn das irgendjemand fordert, ich lasse darüber abstimmen. Man muss sagen, sie hat es wieder getan. Auch nach der Wahl in Thüringen hat sie ja schon angekündigt, nach einer Vorstands- und Präsidiumssitzung, hat sie gesagt, dort sei die Machtfrage in der Partei aufgeworfen worden. Wer sie offen stellen wolle, der müsse das hier auf dem Parteitag tun. Dazu hat sie jetzt faktisch noch einmal aufgefordert. Und natürlich wissen wir alle, wir lesen solche Aussagen im Augenblick vor dem Hintergrund des Wissens, dass einer der nächsten Redner jetzt hier gleich in der Debatte über die Rede der Parteivorsitzende Friedrich Merz sein wird.
Genau, die Rede Ihres Kontrahenten Friedrich Merz wird erwartet. Wie wird er, wie kann er darauf reagieren, Ihrer Einschätzung nach?
Er hat ja schon angekündigt, was er tun wird. Er wird sich hinter die Vorsitzende stellen. Das hat er gesagt. Er möchte Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrem jetzigen Amt als Parteivorsitzende unterstützen. Und die öffentlichen Attacken, die ungewöhnlich offenen und aggressiven Attacken, die er nach der Thüringenwahl insbesondere mit einem ZDF-Interview gefahren hat, die richteten sich ja gar nicht gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, die richteten sich gegen Angela Merkel, der er Untätigkeit, Führungsschwäche vorgeworfen hat. Insofern, Annegret Kramp-Karrenbauer ist hier im Augenblick gar nicht die Angefochtene. Auch das, was etwa die Junge Union, die Mittelstandsvereinigung hier ins Gespräch bringen, was sich auch in Anträgen widerspiegelt wird, das ist nicht das Thema Vorsitz, das ist das Thema Kanzlerkandidatur, etwa mit Debatten darüber, ob darüber in der CDU eine Urwahl in Zukunft stattfinden soll. Also insofern war das wirklich ein denkwürdiger, ein merkwürdiger Schritt, den Annegret Kramp-Karrenbauer da vorgenommen hat. Sie hat sich an einer Stelle verteidigt, wo sie eigentlich im Augenblick gar nicht angegriffen ist.
Aber denken Sie, dieses Rücktrittsangebot bleibt eine Formalia, eine Verteidigungsgeste, oder kann es wirklich noch sein, dass der Stuhl von Annegret Kramp-Karrenbauer wackelt?
Nein, das wird ja auf diesem Parteitag mit Sicherheit nicht geschehen. Es ist niemand da, ist überhaupt nicht erkennbar, dass das irgendjemand machen möchte, dass die Partei hier im Augenblick ihre Vorsitzende zur Disposition stellen möchte. Wie gesagt, es geht hinter den Kulissen, es geht mit dem, was Friedrich Merz auf offener Bühne gemacht hat, es ist mit dem, was Teile der Partei, die Junge Union etwa, die Mittelstandsvereinigung, der wirtschaftsliberale Flügel der Partei machen, wenn sie Friedrich Merz bei seinen Auftritten immer wieder feiern, wenn er zum Teil auch offen etwa bei der Jungen Union Kanzlerkandidat skandiert wird. Es geht darum, es geht um die Frage, wie lange hält diese Regierung noch? Es geht um die kaum verhohlene Forderung, so wie Friedrich Merz ja auch offen ausgedrückt hat, Angela Merkel solle ihre Amtszeit vorzeitig beenden, um dann eine wie auch immer durchgeführte Neuordnung an der Spitze der Regierung oder mit Blick auf Neuwahlen durchzuführen. Aber dabei geht es um die Kanzlerkandidatur, nicht um den Parteivorsitz.
Herr Dietjen, Sie haben jetzt im Plenum die Reaktionen mitbekommen, auch erspürt. Wie schätzen Sie das ein? Hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer durch diese Rede ihre Position stärken können oder ist sie geschwächt?
Also ich hätte bis in die letzten Sekunden dieser Rede hinein gesagt, sie hat sie gestärkt. Sie hat das bewiesen, was sie immer wieder gezeigt hat, nämlich im richtigen Moment Reden zu halten, mit denen sie die Pläne der Partei, hier einen solchen Parteitag, mitnehmen kann. Sie hat sich als Politikerin gezeigt, die das große Ganze im Blick hat. Sie hat Führungsstärke gezeigt. Sie hat Themen angesprochen, die die Partei bewegen, mit Plädoyers für den Erhalt der Autoindustrie, für Bergleute. Sie hat die konservative Seele der Partei gewärmt. Sie hat gleichzeitig die christlichen Werte angesprochen. Also sie hat das getan, was man in einer solchen Situation als Parteivorsitzende tun muss. Sie ist, wie gesagt, durch einen langen stehenden Applaus belohnt worden. Diese Partei steht ja im Augenblick hinter ihr, und umso irritierender am Schluss dieses Signal, in dem sie gezeigt hat, hat erkennen lassen, glaube ich, das ist jetzt meine Interpretation, wie sehr sie sich doch tatsächlich hier selber im Augenblick in der Defensive sieht.
Dankeschön für diese ersten ganz frischen Beobachtungen vom CDU-Bundesparteitag in Leipzig von unserem Korrespondenten Stefan Dietjen. Und während die CDU zurzeit ihren Parteitag abhält, ruckelt es weiter in der CDU, auch in den Landesverbänden. Vor allen Dingen in den Ostlandesverbänden ist immer wieder die Diskussion darüber, wie man es mit der AfD hält, ob man sich an sie annähert oder doch weiter Distanz zu ihr hält, wie es Vorgabe vom Bundesvorstand ist. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter hat sich im Landesverband Sachsen-Anhalt mal umgehört.
Richtig ist, dass die CDU natürlich ein bisschen um den inneren Kompass ringt.
Sachsen-Anhalts CDU-Bildungsminister Marco Tullner steht im Landtag mit Blick auf den Magdeburger Dom. Die heile Weihnachtsglitzerwelt auf dem Domplatz blinkt und leuchtet. Ein trügerisches Bild, denn in der CDU herrscht Unruhe, Rat- und Orientierungslosigkeit.
Also wir sind eine Volkspartei, deswegen haben wir natürlich immer verschiedene Strömungen. Aber es herrschte schon mal weniger Diskussionen und mehr Konsens in der CDU, das muss man zugeben.
Baden-Württembergs CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhardt beschrieb den Zustand der CDU vor wenigen Tagen als, Zitat, inhaltlich insolvent. Mit derlei Worten kann sein Kollege Siegfried Borgwardt, der CDU-Fraktionschef im Magdeburger Landtag, wenig anfangen.
Ich teile mehrere Einschätzungen vom Kollegen Reinhardt nicht. Die auch nicht. Ich sitze gelegentlich in den sogenannten 18er-Runden mit der Bundeskanzlerin sonntags zu nächtlicher Zeit mit ihm zusammen in Berlin. Das habe ich Ihnen damals schon gesagt. Ich teile auch die Meinung von Herrn Günther nicht, dass wir uns stärker auf die Linke konzentrieren sollten.
Nichtsdestotrotz, in Sachsen-Anhalt befinden sich die Christdemokraten weiter in Turbulenzen. Wohin die Reise geht, keiner weiß es genau. Ein sogenanntes Positionspapier der stellvertretenden sachsen-anhaltischen CDU-Fraktionsvorsitzenden wirkt bis heute nach. Zur Erinnerung, im Sommer ist ein CDU-Papier an die Öffentlichkeit gelangt. Für bundesweites Aufsehen hat die Formulierung gesorgt, dass es wieder gelingen müsse, das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen und künftige Koalitionen mit der AfD dürften nicht ausgeschlossen werden.
Grundsätzlich geht es erstmal darum, das Profil der CDU wieder zu schärfen. Wir haben in den letzten Jahren feststellen müssen, dass uns ein Stück weit Profil verloren gegangen ist. Dass die Leute trotz vieler Erklärungen manchmal nicht erkennen, wofür steht die CDU noch. Und deswegen waren wir der Meinung, wir müssten mal wieder eine Profilbestimmung vornehmen.
So der Quedlinburger Ulrich Thomas, einer der Verfasser der sogenannten Denkschrift. Vom Tonfall sind so manche Mitglieder in der CDU Sachsen-Anhalts nachhaltig irritiert. Auch Antonia Fritsche, 32 Jahre alt, Designerin und Mitglied der Jungen Union.
Über Formulierung kann man sich immer streiten. Aber das ist wirklich eine Formulierung. Finde ich keine Worte für, aber ja.
Antonia Fritsche will eine jüngere, weiblichere, weltoffenere, ja modernere CDU. Mit der AfD, sagt sie, sieht sie da keine Schnittmengen. Erst kürzlich hat Ulrich Thomas im Streit um eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD nachgelegt, als Generalsekretär Paul Ziemiak kürzlich Gedankenspiele der Thüringer CDU einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD als irre bezeichnet hatte, ging der Vorsitzende der Harz-CDU erneut in den Attackenmodus über und schrieb auf Twitter:
Irre ist ein medizinischer Befund. Ist Paul Ziemiak Mediziner? Nicht mehr mein Generalsekretär.
Mit mir werde es keine Koalition mit der AfD geben, sagt dagegen das CDU-Mitglied und Ministerpräsident Rainer Haseloff. Die CDU sollte da nicht wackeln, meint der Regierungschef. Ähnlich formuliert es der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Holger Stahlknecht. An der Basis werden diese Standpunkte allerdings nicht gleichermaßen geteilt. Eine CDU-Minderheitsregierung, toleriert durch die AfD, könne in Zukunft durchaus das Mittel der Wahl sein, hört man immer wieder.
Also man sollte aus meiner Sicht nie Grundsätzliches ausschließen, weil man auch nicht weiß, wie die Entwicklung sich in der Zukunft gestaltet.
Sagt das Magdeburger CDU-Mitglied Stefan Hörold. Ähnlich sieht es der Bitterfelder Ingo Gondrow. Er ist der Landeschef der Werteunion in Sachsen-Anhalt und trägt gerne schwarz-rot-goldene Krawatten. Das Handyklingeln ist die Nationalhymne.
Ich meine, wenn man sich mal die Mühe machen würde und bestimmte Überlegungen, die die AfD anstellt, zu den Themen Familie, zu Themen der Flüchtlingsproblematik, dann sind das sicherlich auch Themen, die Konservative in der CDU unterschreiben würden.
Deutlich wird am Beispiel von Sachsen-Anhalt, die CDU in Ostdeutschland ist zerrissen.
So, dann begrüße ich recht herzlich zur heutigen Ortsverbandssitzung.
Mitgliederversammlung beim Ortsverband Magdeburg Süd. Hier mahnen die Christdemokraten zur Gelassenheit. Zusammenarbeit mit der AfD? Nein, bitte nicht, sagt die 42-jährige Julia Steinecke.
Sicherlich gibt es von den einen oder anderen Versuche, aber ich bin auf jeden Fall dagegen. Das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Also sicherlich mit anderen Parteien ist das alles kein Problem, aber mit der AfD, nein.
Richtungsstreit in der CDU, auch im Landesverband Sachsen-Anhalt. Christoph Richter war das. Wenn Journalisten versuchen, den Oberbürgermeister von Frankfurt am Main zu erreichen, haben sie zurzeit keinen Erfolg. Peter Feldmann, Stadtoberhaupt und SPD-Politiker, ist zurzeit auf Tauchstation, ebenso seine Ehefrau Sybeide Feldmann. Seit dieser Woche nämlich gibt es massive Vorwürfe gegen die beiden. Sybeide Feldmann, Leiterin einer Kita bei der Arbeiterwohlfahrt, soll deutlich mehr Gehalt als üblich bekommen haben, plus einen Dienstwagen. Und Peter Feldmann soll vor seinem Job als Oberbürgermeister ebenfalls bei der AWO einen gut bezahlten und nicht allzu arbeitsintensiven Verwaltungsposten gehabt haben. Unser Landeskorrespondent für Hessen, Ludger Fittgau, recherchiert in dieser Sache. Herr Fittgau, können Sie uns da noch ein bisschen genauer erklären, welche Privilegien die Feldmanns mutmaßlich erhalten haben und wie das vonstatten gegangen ist?
Ja, Frau Meier, es geht um den Verdacht, dass die beiden Nutznießerinnen und Nutznießer eines AWO-Systems der Begünstigung in Rhein-Main waren. Man muss wirklich von einem Verdacht eines Systems sprechen. Da geht es nicht nur um die Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt am Main, sondern auch um Wiesbaden und ein weiteres Netzwerk mit Jobs auch in Darmstadt. Ich versuche es mal chronologisch, um dieses System ein bisschen aufzudröseln. Wir gucken zurück in das Jahr 2012. Das ist das Jahr der ersten Wahl von Peter Feldmann zum Oberbürgermeister von Frankfurt am Main. Er soll vorher in den Monaten zuvor bei der AWO irgendwo, beziehungsweise genau bei einer Stiftung, der Johanna Kirchner Stiftung, die zur AWO gehört, einen Job bekommen haben, den es vorher nicht gegeben hat und den es heute auch nachher nicht mehr gab. Also ein Job, der eigentlich nur dazu gedient hat, möglicherweise seinen Wahlkampf vorzubereiten. Auch diese Praktik soll nicht die einzige gewesen sein. Es gibt den Verdacht, dass weitere SPD-Politiker im Rhein-Main-Gebiet genau immer in solche Jobs gekommen sind, wenn sie möglicherweise dann gerade einen Wahlkampf zu machen haben. Das hieß also schon Zweckentfremdung von öffentlichen Mitteln. Das ist das eine. Da sind wir im Jahr 2012. Im Jahr 2015, dann wird die Ehefrau, heutige Ehefrau von Feldmann, Kita-Leiterin in Frankfurt und bekommt zunächst ein übliches Gehalt, das weiß man inzwischen. Doch bereits knapp 2 Jahre später bekommt sie die Endstufe des Gehalts in dieser Berufsgruppe. Diese Endstufe wäre aber üblich erst nach 17 Jahren. Also sie bekommt nach 2 Jahren das, was sie normalerweise nach 17 Dienstjahren als Kita-Leiterin hätte bekommen können. Zusätzlich bekommt sie, das haben Sie schon gesagt, einen Dienstwagen. Das Ganze wird nochmal brisanter durch eine aktuelle Recherche, die die FAZ heute hier veröffentlicht hat. Und sie sagt nämlich, diese Praktik ist einem Betriebsrat in Frankfurt vorbeigegangen. Der AWO-Betriebsrat in Frankfurt hat das nicht genehmigt. Daraufhin hat eben diese Struktur, von der ich gesprochen habe, den Weg über Wiesbaden gesucht, über eine AWO-Gliederung in Wiesbaden und hat quasi am Betriebsrat vorbei diese Höhergruppierung ermöglicht. Das ist also sozusagen die Vorwürfe, die jetzt gegen das Paar im Raum steht.
Wie sind diese Vorwürfe öffentlich geworden?
Aktuell durch Recherchen zunächst des Hessischen Rundfunks, der da vorangegangen ist. Aber man muss sagen, es gibt ohnehin seit einiger Zeit gegen die AWO eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung. Und zwar im Zentrum stehen wieder einige Personen, die in diesem Netzwerk offenbar auch eine zentrale Rolle haben. Die Rede ist von einem Ehepaar, die zentrale Funktionen haben, beide sowohl bei der AWO in Wiesbaden als auch in Frankfurt. Und gegen die wird ermittelt wegen des Verdachts auf Betrugs und Untreue am Geld der Stadt Frankfurt. Da geht es konkret um Flüchtlingsheime, um Geld, das möglicherweise aus dem Betrieb von Flüchtlingsheimen herausgezogen worden ist. Also das heißt, die AWO ist schon länger im Fokus, aber das Neue ist eben jetzt durch den Hessischen Rundfunk aufgedeckt, dass eben auch der Oberbürgermeister in Frankfurt und seine Frau möglicherweise dort involviert sind.
Und von denen hört man zurzeit nichts. Hat denn die AWO auf die Vorwürfe reagiert?
Ja, die AWO hat jetzt, nachdem sie zunächst auch nicht reagiert hat, vorgestern Abend eine schriftliche Erklärung verabschiedet. Sie hat gesagt, die höhere Bezahlung der Oberbürgermeisterfrau hat was mit der besonderen Aufgabe in dieser Kita zu tun. Das sei eine deutsch-türkische Modellkita gewesen, die eben sozusagen Modellcharakter hatte, sogar bundesweit. Und deswegen waren die Anforderungen an die Kita-Leiterin besonders hoch. Und deswegen hätte sie auch einen Dienstwagen gebraucht, um auch abends dann herumzufahren zu Moscheevereinen, um da möglicherweise auch Aufklärung zu leisten über dieses Kita-Projekt. Aber das wird auch von anderen Fachleuten arg in Zweifel gezogen, weil es gibt natürlich andere bilinguale Kitas, auch in Frankfurt sehr viele natürlich. Und da sind eben diese enormen Höhergruppierungen nach kurzer Zeit überhaupt nicht der Fall. Also das ist auch ein sehr fragwürdiges Argument.
Herr Fittkau, Sie haben eben von Strukturen gesprochen und dass es da mehrere Verstrickungen gibt zwischen AWO und SPD. Was ist denn da noch vorzufinden?
Ja, man muss natürlich grundsätzlich sagen, die Arbeiterwohlfahrt ist ja ein bundesweit mit rund 230.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehender Wohlfahrtskonzern, also ein richtig großer Spitzenverband der deutschen Wohlfahrtspflege, gibt es nach dem Krieg gegründet. Natürlich eng verflochten schon von Anfang an mit der SPD. Auch heute sind eben auch führende SPD-Politiker im Präsidium, zum Beispiel der Arbeiterwohlfahrt. Also es gibt eine lange Geschichte der engen Bindung. Auch viele ehrenamtliche Sozialdemokraten sind eben auch aktiv in der AWO, zum Beispiel die Kassenprüferin in Frankfurt, dieses jetzt umstrittenen Verbandes. Das ist eine Bundestagsabgeordnete der SPD, die die Kasse geprüft hat, aber die natürlich eigentlich in einem solchen Geflecht als ehrenamtliche Politikerin auch nicht die richtige Frau für eine Kassenprüfung ist. Also diese Verflechtung gibt es schon ganz lange. Es gibt allerdings auch schon lange den AWO-Governance-Codex, der also sozusagen den Verband verpflichtet, eben transparent zu sein, vernünftig umzugehen mit den Geldern. Und das scheint im Fall Rhein-Main mit dem Schwerpunkt Frankfurt und Wiesbaden eben nicht der Fall gewesen zu sein.
Dankeschön. Ludger Fittkau war das, unser Korrespondent für Hessen über die Vorwürfe der Begünstigung in Sachen beim Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Peter Feldmann. Soll es in Zukunft Deutschlandfahnen vor jeder Schule geben? Über diesen Antrag des CDU-Landesverbandes Baden-Württemberg beschließt auch der Bundesparteitag der CDU in Leipzig. Und das ist Thema auch gleich bei den Kollegen von Campus und Karriere. Morgen früh unser Wochenendjournal ab 9.10 Uhr beschäftigt sich mit weiblichen Obdachlosen. Hören Sie rein. Wir von Deutschland heute verabschieden uns. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören.